Also ich freue mich, dass noch so viele Leute zu so später Stunde gekommen sind. Im Folgenden wird es also darum gehen, wie man von beliebigen Geräten die I/O-Kommunikation mitschneiden kann, und zwar auf Kernel-Ebene. Also ich hoffe, jeder in dem Raum kennt Wireshark. Wireshark ist im Prinzip deckt im Prinzip einen einzigen Aspekt davon ab, nämlich die Netzwerkkarte. Mit Wireshark kann man also den Netzwerktraffic mitloggen, und im Prinzip ist es auch wahrscheinlich das beste Tool seiner Art. Also wenn man hier zum Beispiel im Browser google.de eintippt, dann sieht man halt hier den DNS-Request. Da kommt dann eine IP-Adresse zurück, und dann wird der Browser eben sich zu Google, zu dieser IP-Adresse connecten und dort eben den Inhalt runterladen. Das ist das, was man hier so in grün sieht. Und die Idee von meinem Tool ist jetzt also, dass man das nicht nur für Netzwerk machen kann, sondern für prinzipiell jedes beliebige Gerät oder Bauteil in einem Computer. Und das kann also Netzwerk sein, aber das kann genauso gut auch die Tastatur, die Maus, der Parallelport, der serielle Port, Firewire, USB, was weiß ich, alles sein. Und das heißt, diese Limitierung auf Netzwerk ist damit aufgehoben. Und das andere, was man damit auch tun kann, ist aktiv einzugreifen. Man kann also in diese I/O-Kommunikation auch einfach direkt eingreifen und die Daten auch ändern, wie es einem passt. Also wenn zum Beispiel der in irgendeinem DNS-Request oder irgendeinem GET-Request irgendein tolles Schlüsselwort vorkäme, dann könnte man das einfach umändern. Oder eben, es muss wie gesagt nicht netzwerkbasiert sein, das würde auch bei Tastatur-Keys oder sonstigem passieren, was einem in den Kopf kommt. Und das ist also bei Wireshark zum Beispiel nicht möglich, und der Grund ist also fundamental, denn Wireshark zeigt einem im Prinzip das aus, was tatsächlich auf die Netzwerkkarte, also auf das Netzwerkkabel rausgeht. Und das tut mein Tool eben nicht. Mein Tool fängt die Daten ab, die an den entsprechenden Treiber gesendet werden, also quasi den Auftrag, und nicht das, was dann hinterher weggesendet wird. Und deswegen kann man da eben eingreifen, und Wireshark kann das eben nicht aus diesem Grund. Dafür sieht man aber vielleicht die verlässlichen Daten, die dann tatsächlich auf das Netzwerkkabel gesendet werden. Also idealerweise würde ich das mir natürlich so vorstellen. Also ich hätte da natürlich gerne ein grafisches Interface, so wie in Wireshark zum Beispiel, wo man dann einfach so eine Art Filter eingeben könnte. Und da könnte man jetzt einfach sagen, ja, wenn da google.de irgendwo als Stichwort vorkommt, möchte ich das in wikipedia.org geändert haben. Nun ist es natürlich so, dass ich jetzt kein GUI-Entwickler bin, deswegen sieht es bei mir nicht so schön aus. Ich hoffe, dass es dann trotzdem halbwegs verständlich ist, aber es ist eben textbasiert. Tja, also wenn man jetzt nicht nur mehr Netzwerk-Traffic mitschneiden kann, was kann man denn sonst alles mitschneiden? Da gibt es natürlich eine ganze Menge, was einen interessieren könnte. Ich habe das versucht, in verschiedene Kategorien aufzuteilen. Zum einen interne Geräte. Also unter internes Gerät verstehe ich einfach ein Gerät, das in diesem Laptop drin steckt und dort auch bleibt, also keine Daten nach außen sendet. Zum Beispiel die Audiokarte oder zum Beispiel die Grafikkarte. Dann als zweite Kategorie fasse ich den Output an die Peripherie zusammen. Das ist meiner Meinung nach eigentlich auch die interessanteste Kategorie. Das sind also alle Daten, die irgendwie, oder alle Geräte, die einen Austausch mit der Umwelt betreiben. Also zum Beispiel die serielle Schnittstelle, der Parallelport, also da, wo man zum Beispiel zum Drucker Daten kommuniziert, Firewire-Schnittstelle, vielleicht auch USB oder Tastatur oder eben lauter solche Sachen. Also bei Tastatur und Keyboard zum Beispiel kommen ja auch eher die Daten jetzt von außen in den PC, während es bei serieller Schnittstelle oder Netzwerkkabel also typischerweise in beide Richtungen geht. Dann als dritte Kategorie, da habe ich die Eigenbauschnittstellen. Also da fasse ich alles zusammen, was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht kenne und noch nie gesehen habe. Denn mein Tool kann halt auch Mitschneidetreiber generieren, die auf ein unbekanntes Bauteil passen, das ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht kenne. Ich muss dazu lediglich einige Details kennen. Und das werde ich nachher noch zeigen, was ich unter einige Details meine. Aber im Prinzip ist es also möglich, Mitschneidetreiber zu, oder Capture-Treiber zu generieren, die sich an ein völlig unbekanntes Gerät dranhängen. Und zu guter Letzt als vierte Kategorie fasse ich die Geräte zusammen, die eigentlich keine Geräte sind, sondern auf so einem Windows-System, da gibt es sehr, sehr viele Treiber, die überhaupt gar nichts mit realen Geräten zu tun haben, sondern mehr solche Funktionalitäten oder Features implementieren. Darunter könnte man zum Beispiel das Filesystem verstehen. Das Filesystem hat also erstmal nichts mit irgendeinem Gerät zu tun, sondern das ist eine nützliche Sache, so ein Filesystem. Da gibt es eben zum Beispiel einen NTFS-Treiber oder einen FastFat-Treiber oder sonstige Filesystem-Treiber. Oder Kryptografie. Kryptografie ist auch etwas Nützliches, hat aber erstmal nichts mit Hardware zu tun. Dafür gibt es auch Treiber, mindestens zwei im Windows-Kernel. Und dann gibt es natürlich auch noch solche Sachen wie Antivirus-Treiber oder eben das Gegenteil, die Rootkits. Das sind im Prinzip auch Treiber, aber die haben auch nichts mit Geräten zu tun, sondern die erfüllen eben andere Funktionalitäten. Und tatsächlich ist es so, dass die allermeisten Treiber gar nichts mit echten Geräten zu tun haben, sondern solche abstrakten Funktionalitäten erfüllen. Nichtsdestotrotz haben sie aber dafür dann virtuelle oder abstrakte Repräsentationen von sogenannten Geräten, wie zum Beispiel einem NTFS-Gerät. Das wird aber nur so genannt, im Prinzip handelt es sich dabei um das Filesystem. Um sich das vielleicht besser vorzustellen, habe ich hier mal zwei Beispielmitschnitte, beides jetzt Netzwerk. Auf der linken Seite, wo ist meine Maus, hier, sieht man den TCP-Traffic. Und hier sieht man eben jetzt, also ich habe zum Beispiel beim ersten Mal habe ich das Hypertunnel geöffnet, das ist so wie Telnet, da habe ich einfach A, B, C eingetippt und was man jetzt also sieht ist, dass da ein IO-Request an den TCP-IP-Treiber gesendet wird, also den Netzwerktreiber und der bekommt dann eben genau diese Buchstaben, die dann nach außen gesendet werden sollen. Das Interessante daran ist, dass da jetzt eben verschiedene Daten fehlen, zum Beispiel die IP-Adresse, zu der ich connected habe. Und das liegt daran, dass ich den Capture-Treiber auf die sogenannte TCP-Device gesetzt habe, vom TCP-IP-Treiber, der eben zum Beispiel TCP, UDP und IP getrennt behandelt. Deswegen sieht man also nicht irgendwelche DNS-Requests und es steht auch nirgends was von irgendwelchen IP-Adressen, sondern nur das, was jetzt tatsächlich gesendet wird. Und dann etwas später habe ich dann im Browser oder habe ich einfach den Internet Explorer geöffnet und da hat er sich zu der Homepage connected, das ist also defaultmäßig MSN. Und naja, dieser Request ist etwas abgeschnitten, aber man sieht, dass der relativ lang ist und also sonst keine Informationen enthält. Auf der rechten Seite sieht man stattdessen jetzt einen Mitschnitt von der sogenannten IP-Device vom Capture von dem TCP-IP-Treiber und da sieht man jetzt also, dass es ein fundamentaler Unterschied zu Wireshark ist. Hier wird also der IO-Request, also sozusagen der Auftrag, diesen Ping zu senden, an den TCP-IP-Treiber geschickt. Und deswegen sind da jetzt alle Daten drin, die dazu notwendig sind, um diesen Auftrag, also den Ping abzusenden, also notwendig sind. Also hier zum Beispiel, da sieht man jetzt die IP-Adresse. Dorthin wird dann der Ping gesendet. Das hier weiß ich nicht mehr genau. Dann diese 14 habe ich schon mal entschlüsselt, ist mir aber jetzt auch wieder entfallen. Dann hier diese 20, das bezeichnet die Länge des Payloads. Also der ist dann auch hier zu sehen, das ist dieses hellblau. Und das ist also A, B, C, D, E, F und so weiter. Auf Linux sind es meistens Zahlen. Also man hat hier also die Länge und den Payload angegeben. Und jetzt auch ganz interessant, die Anzahl zu sender Pings steht hier auch drin. Wenn man also die Kommandozeile Ping und dann Schrägstrich N 3 eingibt, dann würde hier statt einer 1 eine 3 stehen. Und dann wüsste der TCP-IP-Treiber, jetzt muss er 3 Pings generieren. Das heißt, es ist also wirklich nicht der Output, der jetzt nach außen hin gesendet wird, sondern nur die Auftragsdaten dafür. Und deswegen kann man die auch so schön modifizieren. Und ja, das ist dann noch die Time to Live, die ist defaultmäßig 80. Hier ist ein anderer Beispielmitschnitt und diesmal eben nicht von einem typischen Gerätetreiber, sondern von einem Rootkit. Dieses Rootkit hat mit einem User Space Modul kommuniziert und naja, die Analyse, die dauert noch an. Das Einzige, was ich zu diesem Zeitpunkt sagen kann, ist, dass es immer so eine Art Codenummer schickt, und zwar die 298 oder in Dezimal 666. Und das soll dann heißen, dass das Rootkit dem User Space Modul irgendwelche API Function Adressen vermutlich zurückliefern soll. Alle Angaben ohne Gewähr, aber was man dann eben abfängt, das sind also API Function Adressen aus dem Kernel Space. Und das sollte allerdings nicht in den User Space gelangen. Und ich vermute auch, dass das User Space Modul, also von dieser Malware, auch diese Adressen gar nicht verwenden kann. Aber naja, es ist auf jeden Fall ganz interessant, das dann zu verfolgen, und theoretisch könnte man jetzt eben diese Adressen auch manipulieren und da andere Daten senden. Außerdem hat ein Kollege noch herausgefunden, dass es noch weitere Codes gibt, die ich aber nie real beobachten konnte, zum Beispiel diese 777. Keine Ahnung, was das macht, ich habe es nie beobachten können, leider. Ja, also man kann verschiedene Treiber einfach anzapfen und da sozusagen die Kommunikation mitschneiden. Egal, ob das jetzt tatsächlich Geräte, also echte Geräte sind, oder ob das abstrakte Funktionalitäten sind. Das ist sozusagen die Kernidee, und das soll möglichst einfach und auf Knopfdruck geschehen. Zusätzlich gibt es eben dann auch die Möglichkeit, diese Auftragsdaten an den entsprechenden Treiber zu ändern, sodass der Treiber dann eben andere Daten bekommt. Oder man kann auch den Auftrag sozusagen ganz löschen. Das ist natürlich auch möglich. Bevor ich jetzt zu den Live-Demos komme, muss ich natürlich jetzt erstmal die Grundlagen erklären. Also so ein paar Grundlagen sind leider notwendig, um so ein Framework überhaupt verstehen zu können. Und da fange ich jetzt natürlich grundlegend mit den Auftragsdaten an. Wenn ich so von Auftragsdaten spreche, dann meine ich also IO-Request-Packets. Da steht also alles drin, was zur Erfüllung eines bestimmten Auftrags notwendig ist. Und naja, die werden also kurz ERPs genannt, und die Daten, die da drin sind, die können ziemlich willkürlich aussehen. Also wenn man sich jetzt zum ersten Mal an ein bestimmtes Gerät dranhängt, kann man gar nicht wissen, wie diese ERPs aufgebaut sind oder beziehungsweise was für Daten sie enthalten. Und sie sind auch relativ groß. Sie haben auch verschiedene Buffer. Und diese, also Buffer, wo dann sozusagen die Auftragsdaten drinstehen, die stehen an verschiedener Stelle. Und deswegen muss man im Voraus ermitteln, was für IO-Typen diese ERPs benutzen. Also es gibt verschiedene Formen von IO, nämlich genau drei. Buffered IO, Direct IO und Nether IO. Und die sind auch unterschiedlich gefährlich. Also die Buffered IO zum Beispiel, managt das Betriebssystem, also Windows, komplett das Buffer-Handling. Also wenn zum Beispiel ein Kernel zu einem anderen Kernel kommuniziert oder eben ein Auftrag von irgendeinem User-Space-Modul, zum Beispiel der Browser, also wenn da irgendwie Daten in den Kernel-Space gesendet werden an den betreffenden Treiber, dann würde der Buffer, in dem das alles drinsteht, einfach komplett vom Betriebssystem gemanagt werden. Das Problem dabei ist, da entsteht ein erheblicher Overhead. Das heißt, das ist nicht gerade die schnellste Form von Buffer-Handling oder I.O. Deswegen ist da typischerweise die Buffergröße auch eher so auf 1 Kilobyte beschränkt, maximal 4 Kilobyte, und möglichst auch für Treiber, die jetzt nicht so viel I.O. machen. Gerätetreiber, die jetzt zum Beispiel sehr viel I.O. Vielleicht in dem Moment machen müssen, wo sozusagen I.O.-Kommunikation erfolgt, also zum Beispiel ein Netzwerktreiber oder die Audiokarte, die können also keine Buffered I.O. verwenden, sondern die verwenden typischerweise Direct I.O. Über Direct I.O. kann man also sehr viele Daten auf einmal übertragen, in großer Menge, können auch große Buffer sein, aber hier übernimmt das Betriebssystem eben nicht mehr so viel Management. Das Einzige, was das Betriebssystem hier noch als Hilfestellung leistet bei dieser Direct I.O., das ist, dass eine valide Kernel-Adresse geliefert wird. Aber sonst nicht viel. Und noch schlimmer ist also diese Nether I.O., bei der übernimmt das Betriebssystem überhaupt gar nichts mehr. Das heißt, wenn da irgendwo in diesem I.O.-Request eine Adresse zu einem Buffer drinsteht, dann muss der Treiber im Prinzip das auch als Gift behandeln, weil er keine Ahnung hat, inwiefern diese Adresse jetzt überhaupt gültig ist. Also angenommen, ein Browser hat jetzt versucht, sich ins Internet zu connecten und da irgendwelche Daten zu senden, und es gab dann einen entsprechenden IO-Request, und das wäre jetzt in Nether IO erfolgt, dann würde in diesem IO eine User Space Adresse stehen. Und die wäre eben nur dann valide, wenn der Treiber noch in dem Kontext dieses rufenden Programms ist. Und wenn der Treiber jetzt kurz unterbrochen wird und durch einen anderen Treiber ersetzt wird, der dann auch irgendwie ein Interrupt handeln muss, dann würde dadurch diese Adresse ungültig werden und es gäbe einen hässlichen Blue Screen. Insofern kann man diese letzte Form von I.O. nur selten verwenden. Und die einzigen, die sie eigentlich verwenden, sind Filesystemtreiber, weil die wirklich verdammt große Mengen an I.O. Produzieren. Und daher, wegen Performanceverluste, muss man dann halt diese etwas gefährlichere Form von I.O. Verwenden. Oder zumindest hat es Microsoft so implementiert. Also das sind die drei verschiedenen Formen. Und je nachdem sind dann die Auftragsdaten also an verschiedener Stelle. Deswegen ist es eben wichtig, dass man bei einem Gerät möglichst schnell bestimmt, welche Form von I.O. es verwendet, weil sonst kann man da keinen Capture-Treiber erstellen. Das andere ist, wie der Name schon sagt, I.O., das heißt Input und Output. Es gibt deswegen meistens zwei Buffer, nämlich eben einen Input- und einen Output-Buffer. Und das kann also sein, dass jetzt entweder nur der Input-Buffer der relevante ist, für den man sich interessiert, oder ist es der Output-Buffer, für den man sich interessiert, oder sind beide Buffer, für die man sich interessiert, oder vielleicht auch keiner, weil in diesem I.O.-Request überhaupt gar kein Buffer spezifiziert wird, sondern das einfach nur sozusagen eine informationelle Message ist, die irgendwie ein Event anzeigt. Und zu guter Letzt sollte man sich auch noch Gedanken machen, was denn überhaupt in diesem Buffer drinstehen sollte. Also wenn man jetzt zum Beispiel den TCP-IP-Treiber anzapft, würde man ja vielleicht eher erwarten, dass da Text drinsteht. Also so human-readable Text mit get, Schrägstrich etc. Während jetzt vielleicht die Audiokarte eher so Values, also verschiedene Hexadezimalwerte produziert, die man eben nicht als Text darstellen kann. Das heißt, da muss man eben auch den Capture-Treiber entsprechend anweisen, dass er eher Text oder eher Zahlen präsentieren soll. So, und die letzte Sache, die man jetzt noch wissen muss, bevor wir jetzt tatsächlich an die Praxis rangehen, das sind die sogenannten Major- und Minor-Funktionen. Die sind auch unglaublich wichtig. Es ist nämlich so, dass wenn ein Treiber so viele I.O.-Requests pro Zeit bekommt, dann wäre er dann mit relativ schnell vermutlich überlastet. Deswegen werden I.O.-Requests einfach schon mal grob vorsortiert, und zwar mit sogenannten Major-Function-Nummern, sodass der Treiber einfach gleich von Anfang an über dieses Major-Function-Nummern-Feld sofort weiß, um was für einen Grobtyp von I.O.-Request es sich handelt. Ist es eher ein Read-Request, also irgendwie so von einem Gerät lesen? Ist es eher ein Write-Request, also eher von einem Gerät lesen, schreiben, auf ein Gerät schreiben? Device-Control, das ist dann so generisch, das kann alles Mögliche sein, ist auch meistens eine sehr interessante Major-Function. Und Power, Plug-and-Play, alles Mögliche. Also es gibt insgesamt 28 verschiedene Major-Function-Nummern. Wobei für die eigentliche I.O.-Kommunikation ist nur meistens eine einzige Major-Function oder vielleicht auch zwei relevant. Also zum Beispiel ein Treiber, der jetzt irgendwie auch von einem Gerät liest und schreibt, wird vermutlich, also da wären vermutlich Read und Write relevant, während andere Treiber eher für die gesamte Kommunikation dann Device-Control verwenden. Dann, das ist also die Grobsortierung. Das ist einfach nur, damit der Treiber eben schnell erkennen kann, was für ein I.O.-Request er bekommt. Und meistens sind eben die anderen Major-Functions, die haben eher so mit Management zu tun. Dann gibt es aber noch die Minor-Functions, die Minor-Function-Nummern. Und das ist so eine Art Feinunterteilung. Die ist aber nur optional. Also die allermeisten Treiber, da muss man sich gar nicht um Minor-Function kümmern, weil die gar nicht implementiert sind und der keine Feinunterteilung machen muss. Aber Treiber, die jetzt sehr viele verschiedene Aufgaben erfüllen müssen, also verschiedenen Typs, die können also solche Major Functions nochmal weiter unterteilen in Minor Functions. Das heißt, zum Beispiel können wir da jetzt den TCP-IP-Treiber als Beispiel nehmen. Der TCP-IP-Treiber, der sendet also tatsächlich, oder der bekommt diese Daten über Internal Device Control, und das wird also nochmal weiter unterteilt, denn es gibt ja verschiedene Funktionalitäten. Zum Beispiel, also wenn man jetzt einfach so www.google.de im Browser eintippt und man dann also Google-Seite angezeigt bekommt, da sind sehr viele verschiedene Schritte notwendig. Zum einen muss erstmal ein Socket aufgebaut werden, zum anderen muss dann zu der Remote-IP-Adresse connected werden, zum dritten müssen Daten gesendet werden. Das kann über längere Zeit hinweg gehen und genauso können auch Daten empfangen werden. Das ist auch wieder eine andere Funktionalität. Und zu guter Letzt muss ja irgendwann auch der Socket abgebaut werden. Das sind jetzt also mindestens 5 oder 6 oder 7 verschiedene Funktionen, die da voneinander unterschieden werden müssen, also aus Treibersicht. Und deswegen unterteilt der TCP-IP-Treiber zum Beispiel solche Requests dann nochmal in Minor Functions. Und wenn man das dann also sieht, dann kann man das sich zunutze machen und dann bestimmte Typen von IO-Requests abfangen. Aber also in der Regel, die meisten Treiber machen das gar nicht, weil die gar nicht so viele verschiedene Funktionalitäten erfüllen müssen. So, und die Idee ist natürlich jetzt auch, dass man das möglichst weit vereinfacht, aber ganz die Arbeit abnehmen, das geht leider nicht. Das heißt, ein paar Informationen muss man sich im Voraus schon holen. Und dazu habe ich jetzt einen sogenannten Aufklärer geschrieben, oder den nenne ich kurz Sentinel. Mit diesem kleinen Aufklärtool kann man also erstmal einfach abscannen und beobachten, in welcher Form dieser Treiber kommuniziert. Also der sammelt einfach alle möglichen Informationen, zum Beispiel wie groß sind diese Buffer, werden Minor Functions verwendet, wie viele IO-Requests sind es denn pro Sekunde, das ist ja vielleicht auch relevant. Also wenn man zum Beispiel sich an die Audiokarte hängt, dann kann man sich ja vorstellen, da ist erstmal gar keine IO zu sehen. Aber wenn dann irgendwie ein Klang abgespielt wird, dann ist da auf einmal sehr viel IO und dann vielleicht auch sogar zu viel. Es ist also sehr relevant, im Voraus sich anzuschauen, wie dieser Treiber agiert. Und das geht über diesen Sentinel. Den werde ich nachher als erstes demonstrieren. Und wenn man also so ungefähr weiß, womit man es zu tun hat, also sich so besser vorstellen kann, wie in welcher Form der Treiber kommuniziert und IO-Request-Packets bekommt, dann kann man diesen Capture-Treiber erstellen. Und da gilt eigentlich am Anfang, da wird man wahrscheinlich einen nicht so tollen, nicht optimalen Capture-Treiber erstellen, aber das macht nichts. Man kann ihn ruhig am Anfang suboptimal erstellen und dann mit der Zeit wird man durch Trial and Error schnell feststellen, wie man den weiter konfiguriert, damit er noch besser funktioniert. So, und dann die letzte Sache. Es gibt dann noch das Problem, dass ein Treiber also viele verschiedene Dinge verwalten muss, zum Beispiel, um jetzt wieder auf den TCP-IP-Treiber zurückzukommen, weil der eben eines der kompliziertesten Gebilde im Windows-Kernel ist. Der hat also mehrere verschiedene sogenannte Devices, die also abstrakt bestimmte Funktionalitäten abbilden, zum Beispiel TCP, UDP und IP. Die werden eben getrennt verwaltet und dazu gibt es diese sogenannten abstrakten Devices. Die braucht man dann tatsächlich, um den Sentinel zu erstellen, aber auch eben später für diesen Capture-Treiber. Das werde ich aber gleich noch demonstrieren. Das andere ist, dieser Device-Scanner zeigt einem auch an, welche Major-Functions implementiert sind. Da ist eigentlich der TCP-IP-Treiber ein schlechtes Beispiel, weil der nämlich alle implementiert. Das ist aber sehr ungewöhnlich. Und tatsächlich ist es sogar so, dass TCP-IP-Treiber die meisten Major-Functions auf dieselbe Routine umleitet. Es ist auch nicht so typisch. Die meisten Treiber werden höchstens ein paar Major-Functions implementieren, also Routinen. Und das war's dann. Und davon ist auch nur eine relevant. Also insofern ist der TCP-IP-Treiber leider eher einer von den komplizierten Typen. Den Sentinel, den kann man also so handhaben, dass man eigentlich nur einen einzigen Parameter eingeben muss, nämlich die Device, für die man sich interessiert. Also hier ist jetzt Keyboard, Class 0, das wäre das Keyboard. Da kann es auch mehrere Keyboards geben, also die dieser Keyboard-Treiber verwaltet, weil man kann sich ja vorstellen, so ein Benutzer hat ja vielleicht nicht nur eine Tastatur, sondern auch 2 oder 3. Und man könnte jetzt aber genauso gut da auch TCP hinschreiben und dann würde man damit den Sentinel auf die TCP-Device des TCP-IP-Treibers ansetzen. Dann gibt es noch ein paar optionale Parameter, zum Beispiel, die einfach nur so der Bequemlichkeit dienen. Zum Beispiel kann man dann den unter einem bestimmten Namen generieren. Aber das ist jetzt nicht so relevant. Also es reicht einfach nur, den Device-Namen anzugeben und dann wird dieser Sentinel einfach so konfiguriert. Und das andere ist also dann der Capture-Treiber, den man dann am Schluss generieren möchte oder vielleicht auch mehrere Versionen davon. Und der nimmt dann also mehrere Parameter und da sind eigentlich nur zwei zwingend erforderlich, nämlich der Name der Device, also zum Beispiel eben Keyboard Class 0 oder TCP. Das hier. Und das andere, was wirklich erforderlich ist, das ist die Major Function. Man muss also eine Major Function angeben, die man sozusagen beobachten möchte. Ich hätte es auch anders machen können und sagen können, ja, die Major Function, die lässt man weg, man nimmt einfach alle auf. Und das Problem daran ist, dass man dann meistens so viel I/O-Traffic bekommt, der einfach auch völlig irrelevant ist, dass man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Und deswegen es ist meistens immer nur eine einzige Major Function, die die interessanten I/O-Kommunikationsdaten enthält. Und das andere ist dann meistens so Clean und Management, Handles Closen etc. Und die anderen Parameter, naja, das ist auch eher so optional. Man kann die Buffer Size angeben, also kann also sagen, wie groß der Capture Buffer sein soll. Das ist nur dann, also vor allem dann relevant, wenn man auch die Daten ändern möchte. Die müssen ja dann sozusagen in einen anderen Buffer kommen und dort verändert werden. Und der letzte Parameter, da sagt man also, ob das eher in Hexadezimal und in ASCII angezeigt werden soll, aber das muss man auch nicht angeben. Defaultmäßig würde es einfach Hexadezimal angezeigt werden. Und wie gesagt, also Minor Function Nummern zum Beispiel, in der Regel wird es die gar nicht geben. Also hier ist jetzt ein praktisches Beispiel. Man kann also einfach, wenn man jetzt sich für den TCP-Traffic interessiert, dann wird man einfach angeben, Driver Make TCP und dann hätte man in diesem Fall über den Sentinel festgestellt, dass das Internal Device Control ist. Und wie man darauf kommt, das zeige ich eben nachher. Dann hier diese 7, zeige ich auch nachher, wie man da drauf kommt. Das ist nämlich, das weiß ich genauso wenig wie jeder andere Mensch auf dieser Welt. Und dann noch die Buffergröße, die ist wie gesagt auch optional, 2048, weil diese GET-Requests doch relativ groß werden können. Und dann den ASCII, weil ich eben erwarte, dass das eher Textform hat. Und dann kann man den eigentlich, dann wird er erstellt und der wird auch so prima funktionieren. Also das ist eigentlich schon die optimale Konfiguration. So, damit komme ich jetzt zum praktischen Teil und da zeige ich jetzt, wie man sich also wie man herausfindet, welche Werte denn die relevanten sind, denn kein Mensch wird das wissen, also da muss sich jeder erstmal selber schlau machen. Und da fange ich jetzt mal mit internen Geräten an und da gibt es also verschiedene, zum Beispiel wie gesagt Audiokarte, Grafikkarte, das sind aber nicht so praktische Beispiele, denn die produzieren doch ziemlich viel I/O. Daher ist sowas Übersichtliches wie der Systemlautsprecher besser. Jetzt hoffe ich, dass das auch mit der Soundübertragung gut klappt. Also der Beep-Treiber. Ich habe in diesem, ach ja, vielleicht sollte ich noch ein paar Worte zu diesem Beep-Treiber sagen. Genau, also es ist so, man sollte sich nie an ein Gerät ranmachen, ohne nicht ein paar Werte ermittelt zu haben oder sich damit beschäftigt zu haben, was es denn überhaupt jetzt für ein Gerät ist. Das heißt, in dem Fall vom Systemlautsprecher, das ist also ein bekanntes Gerät, da kann man sich durchaus auch schlau machen. Das ist in dem Fall, oder zumindest ursprünglich, war der Systemlautsprecher ein Gerät, das selbsttätig kleine Spannungsimpulse generiert hat mit einer Frequenz F, die dann eine Membran zum Schwingen erregt haben. Und da braucht er deswegen eigentlich nur zwei Parameter, nämlich eine Frequenz F und eine Zeitdauer T. Und dann generiert dieser Systemlautsprecher solche Impulse mit einer Frequenz F über eine Zeitdauer T. Und das ist dann der Beepton, den man hört. Der wird also häufig als Error-Beepton gehört. Früher gab es auch Spiele, die so Klänge erzeugt haben, das ist natürlich heute nicht mehr so. Außerdem gibt es inzwischen so einen Original-Systemlautsprecher auf den normalen Computern nicht mehr, sondern inzwischen wird es einfach auf die Audiokarte umgelenkt. Das ändert allerdings gar nichts daran, dass die Auftragsdaten, also so ein Beep-Ton zu erzeugen, die werden immer noch an denselben Beep-Treiber gesendet und der produziert dann immer noch den Beep-Ton nach denselben Parametern, also im Prinzip also eine Frequenz F für eine Zeitdauer T. Da hat sich also eigentlich auch nichts wirklich geändert, außer dass es jetzt auf die Audiokarte umgelenkt wird. Und damit sei ich hier mal am Ende und gehe jetzt mal tatsächlich zur Praxis über. Ich muss allerdings sagen, dass jetzt also für diese Demos, da muss ich jetzt leider immer wieder auch die Treiber dynamisch unloaden und das ist leider ein sehr unsicherer Prozess. Es könnte also zum Blue Screen kommen. Generell ist so ein Capture-Treiber bombensicher, solange er läuft, aber eben nur solange er läuft und wenn man versucht, den zu deaktivieren im laufenden Betrieb, dann ist das eben vor allem gefährlich. Aber es sollte trotzdem keine Bluescreens geben. So, das Erste, was ich jetzt mache, ist also mir ein Bild zu verschaffen über meine Treiber. Und da habe ich jetzt also so ein Tool, das ich Device-Scanner nenne. Damit kann ich mir einen groben Überblick verschaffen. Das ist also in diesem Framework mit drin. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass ich da auch das entsprechende Tool habe. Das nicht so aussieht, sonst muss ich das halt selber loaden. Na gut, dann mache ich das. Also, zu schade. Also, ich lade jetzt diesen Treiber hier. Bin ich jetzt überhaupt noch im richtigen Ordner? In welchem bin ich denn? Ach so, naja, den mache ich vielleicht doch ein hier rein. So. Okay. Also eigentlich habe ich dazu noch eine Excel geschrieben, die das etwas netter macht, aber gut, die habe ich jetzt leider auf meinen Sekundär-Laptop nicht übertragen. Leider ein. Wo habe ich das rein? Achso, ich bin schon wieder im falschen Ordner. Naja, dann muss ich den wieder entladen. Ach, das ist natürlich jetzt sehr unpraktisch. Das ist leider das alte Exempel. Habe ich den wirklich nicht mehr? Nein, habe ich nicht mehr. So ein Mist. Also dieses Tool dient eigentlich nur dazu, herauszufinden, was für Devices ein Treiber hat. Es geht natürlich auch noch auf anderem Weg, aber, und das werde ich auch machen, wenn es jetzt nicht. Funktioniert. Ach ja, ich weiß. Verdammt. Das ist auch klar. Ich bin ja so schlau. Okay, also hier schreibe ich einfach den Treiber rein. Im finalen Tool ist es etwas besser. Da kann man aus der Liste der bestehenden Treiber auswählen. Leider ist es jetzt die etwas ältere Version, da gebe ich das also manuell an. Da gebe ich jetzt einfach an, Beep-Treiber, und dann mache ich das jetzt eben nochmal. So. Also, das war jetzt leider die Alpha-Version von dem Ding, aber das macht nichts, weil die anderen. Also der Rest ist aktuell. Also was man hier sieht ist, ich habe den Beep-Treiber angegeben und da sieht man, dass der eine Device hat, nämlich die Beep-Device. Die ist also einfach gleichnamig. Und das macht die Sache also sehr einfach. Wir wissen, dass das die Device Beep hat. Und dann sieht man die Major Functions und was ich eben gesagt hatte, die meisten Major Functions sind überhaupt nicht implementiert. Der hat lediglich Create, Close und dann noch Cleanup und Device Control. Und da kann man sich jetzt schon ausrechnen, dass, dass der, die eigentliche I/O-Kommunikation über Device Control läuft und über sonst gar nichts. Das heißt, das wird einfach nur so Management und reines Management sein, wo man eigentlich nichts davon sehen möchte. Dass es so ist, das demonstriere ich jetzt eben gleich. Also jetzt haben wir uns eben überlegt, dass die Major Functions vermutlich Device Control ist. Das heißt, wir wissen, es ist der, die Device Beep, es ist die Major Function Device Control. So, und dann brauchen wir eigentlich nicht mehr viel, um jetzt da die I/O-Kommunikation mitzuschneiden. Das ist jetzt das, was ich mache. Ich überprüfe das jetzt lediglich nochmal mit diesem Sentinel. Also leider muss man das derzeit noch über die Konsole machen. Ein GUI-Tool fehlt leider noch. So, und dann schaue ich mir hier das. Also man muss eigentlich nur einen Parameter angeben, nämlich das, was man gerade ermittelt hat, beep. Und dann kann man das Ding einfach generieren. Und das lade ich jetzt auch in den, das lade ich jetzt also in den Kernel. Dazu muss ich es allerdings erstmal noch holen. Ja, wo ist es denn? Wo war ich stehen geblieben? Das benenne ich jetzt vielleicht noch um in, das hätte ich jetzt auch vorhin tun können über die Kommandozeile. Dann nenne ich das jetzt einfach mal BeepWatch und schmeiße es jetzt einfach hier in mein Hauptdirectory und das hier kann ich wegmachen. Und jetzt lade ich das also. Wie gesagt, da ist dieses Tool hier eigentlich ganz praktisch, aber künftig soll es natürlich eigentlich über eine GUI gemacht werden, die etwas ansprechender ist. So, das hatte ich BeepWatch genannt. Okay, dann schreibe ich das hier rein. BeepWatch.sys. Ich weiß nicht genau, ob man das von hier aus lesen kann. Also ich lade jetzt diesen BeepWatch-Treiber. Oh, verdammt, ich habe mich wahrscheinlich verschrieben. Ah, ja, okay, verstehe. Wusste ich doch. Okay, so müsste es stimmen. Sieht gut aus. So, und der hat sich jetzt eben an die Beep-Device drangehängt, aber der macht das jetzt eben ohne groß in die Daten einzugreifen und da auch nicht in die Buffer reinzugucken, sondern das ist eben der Aufklärmodus. Da kann man einfach jetzt zuschauen, was da so abgeht, ohne wirklich in die Inhalte reinzugucken. Und jetzt lösche ich einfach mal den Output und generiere jetzt einen Beep-Ton. Dazu habe ich jetzt so ein kleines praktisches Programmchen geschrieben. Da kann man einfach sagen Beep und dann sagt man hier die Frequenz in Hertz und die Duration in Millisekunden. Naja, da mache ich jetzt zum Beispiel mal 800 Millisekunden mit einer Frequenz von 400 Hertz und ich hoffe, das hört man jetzt. War das jetzt, kam das jetzt über den Lautsprecher? Also mir klang es jetzt etwas leise, aber so hört sich dann also so ein Beep-Ton an und immer wenn ich hier so einen generiere, dann sieht man hier also so einen I/O-Request des Wegs kommen und der besteht ganz offensichtlich aus so einem vorlaufenden Major-Function-Create-I/O-Request, den können wir aber jetzt sozusagen vergessen, der hat einfach nur so irgendwas mit Aufbau zu tun und das hier hat irgendwas mit Abräumen zu tun. Das Eigentliche ist also hier zu erwarten, genauso wie hier, das war der zweite Beep-Ton, da erwarten wir also die eigentlichen Daten drin. Und jetzt sieht man eben, dass der Sentinel hat auch jetzt bestimmt, was für eine I/O-Form das ist. Da steht es, also es ist Buffered I/O. Und jetzt wissen wir eigentlich schon alles, was zur Erstellung des Capture-Treibers notwendig ist. Wir wissen, es ist Buffered I/O, es ist die Major-Function, vermutlich die Major-Function-Device-Control. Also wissen tun wir das nicht, aber es ist einfach ein educated guess, dass das jetzt Device-Control ist. Und naja, die Minor Function ist als 0 angegeben, was einfach so viel heißt, wie das wahrscheinlich keine vorhanden ist. Ja, und dann noch die Buffergröße von 8, da scheinen also nicht allzu viele Daten übertragen zu werden. So, das ist eigentlich alles, was wir wissen müssen. Also ich kann jetzt nochmal einen kleinen Beep-Ton generieren. Da sieht man also, da wird jedes Mal dieses Set aus 3 I/O-Requests generiert. Ja, und wenn wir jetzt also so einen Educated Guess machen wollen und den Capture-Treiber erstellen wollen, dann würden wir das mit diesen Parametern tun. Das mache ich jetzt eben. Also ich stoppe jetzt den Treiber hier, wobei ich hoffe, dass das System dabei nicht abstürzt. Denn Treiber anzuloaden ist immer gefährlich. Und der gibt dann halt noch eine Schätzung, also dieser Sentinel gibt noch eine Schätzung ab, wie stark der IO-Spam-Level ist. Und bei dem Beep-Treiber ist der halt wirklich minimal. Also da werden ja allzu viele IO-Requests werden dann nicht generiert. Das ist bei anderen Treibern ganz anders. So, jetzt haben wir also eigentlich alle Werte und jetzt erstellen wir uns unseren Mitschneidetreiber. Wir hatten gesagt, das ist Buffered I.O. Muss ich hier nochmal gucken. So, zack. Ich bin immer mit dem Tippen nicht so gut. Ja, und dann generiere ich den jetzt also. Ich lasse mir jetzt nochmal die Kommandozeile angeben, weil ich weiß das auch nicht immer auswendig. Aber also was jetzt wirklich erforderlich ist, ist jetzt also Beep hier. Wir müssen also den Device-Namen angeben. Dann müssen wir die Major-Function angeben, die wir gerade eben herausgefunden haben oder wo wir vermuten, dass es die ist. Das war also Device-Control. Und dann haben wir als nächstes könnten wir jetzt eine Minor-Function angeben, Buffer-Size, ASCII, bla. Das ist aber alles nicht erforderlich. Wir können es einfach hierbei belassen und das Ding wird dann auch schon funktionieren. So, da wäre jetzt wieder der Kernel-Treiber fertig. Jetzt muss ich ihn nur wiederholen gehen. Dann muss ich jetzt erstmal den hier schließen und dann. In welchem Verzeichnis bin ich denn gerade? Hier bin ich. Okay. Also mit einer GUI ging jetzt alles viel schöner, ich weiß, aber ich bin kein GUI-Programmierer. Also, ich nenne den jetzt mal Beep Watcher. Das ist jetzt nicht besonders originell, aber es tut seinen Sinn. Und dann schnappe ich mir jetzt noch den Pfad und dann lade ich dieses Ding. So. So, jetzt starte ich das und ja, das Ding läuft. Jetzt kann ich also munter Beeptöne generieren und dann sollte ich jetzt also auch sehen, was da jetzt tatsächlich gesendet wird an den Beep-Treiber. Da sind jetzt alle sehr gespannt. Mal gucken, ob ich das von hier aus erreichen kann. Nein, kann ich nicht. Dann hole ich mir die andere Konsole. Okay, dann generieren wir doch mal einfach wieder einen mit einer Frequenz von 600 Hertz und jetzt vielleicht 1000, also eine Sekunde. Gut, das war's. Und dazu war auch nur ein Request notwendig. Und der sieht jetzt also so aus. Ich weiß nicht genau, ob Sie das jetzt lesen können. Da stehen also nicht besonders viele Daten drin. Hier stehen offensichtlich 2 Zahlen und da stehen auch nochmal 2 Zahlen. Und wir haben jetzt ja überlegt, das Ding sollte also irgendwas mit einer Frequenz brauchen und eine Zeitdauer t wird es wahrscheinlich auch brauchen. Und wir haben jetzt, ich habe ja noch meine Eingabe hier, da habe ich also 600 eingetippt. Dann könnte ich jetzt einfach mal das in Hexadezimal umrechnen. Das ist in Hexadezimal 258. Dann gehe ich doch jetzt mal nachgucken und schaue, ob da nicht diese Zahl irgendwo auftaucht. Und tatsächlich, sie taucht auf. Das ist also Intel-Syntax, also Little Endian. Und das heißt, die Zahlen sind immer verdreht. Das macht aber nichts. Es ist trotzdem 258. Das muss man einfach nur rückwärts lesen. Also hier 258. Tatsächlich, da ist also die Frequenz. Und jetzt können wir uns noch überlegen, ob da jetzt der andere Wert möglicherweise die Duration ist. Also 1000, rechnen wir das jetzt auch nochmal um, 1000 ist in Hexadezimal 3E8. Also 3E8, das ist die Duration. Und was sehen wir hier? Es ist also hier auch wieder 3E8, also invers gelesen, weil es wie gesagt Intel-Syntax ist. Und damit haben wir unsere zwei Parameter. Das sind genau die, die notwendig sind, um diesen Beepton zu erzeugen. Und genau diesen Auftrag, also IO-Request, hat dieser Beep-Timer bekommen. Jetzt können wir auch nochmal ein paar andere Beep-Töne generieren. Zum Beispiel, wir könnten jetzt mal einen richtigen Error-Beep-Ton erzeugen. Und meiner Meinung nach geht es am besten so, dass man sich einfach, in so eine Anzeige, in ein Textanzeigeprogramm völlig invalide Daten reinschleust. Zum Beispiel, was haben wir denn hier? Das hier zum Beispiel. Habt ihr das gehört? Das war ein Beepton. Und da wurden jetzt sogar mehrere generiert. Und da sehen wir also wieder die Frequenz und die Duration. Und die ist bei den Beeptonen natürlich immer gleich, weil der Beepton ja immer sich genau gleich anhört. So, jetzt sehen wir also wieder hier, das ist also 320 Hexadezimal. Und hier, nach dem, was wir jetzt vorhin gesehen haben, ist es also nicht C8, sondern das ist, das ist C8, weil diese erste Stelle, das ist also 00C8. Und das müssen wir jetzt nur noch in einen Taschenrechner umrechnen und dann wissen wir, mit welcher Frequenz, mit welcher Duration die Default-Beep-Töne auf Windows erzeugt werden. Also wenn man jetzt hier angibt, 320 in Dezimal, das sind 800. Also diese Error-Beep-Töne werden mit einer Frequenz von 800 Hertz erzeugt. Und jetzt noch zur Duration, da steht also C8. Dann rechnen wir das auch kurz um. C8 in Dezimal ist 200. Hört sich ja auch ganz vernünftig an. Das heißt, diese Error-Beep-Töne haben eine Frequenz von 800 Hertz mit einer Duration von 200 Millisekunden. Und was wir jetzt machen können, wir haben da jetzt nicht nur diese Werte, sondern wir wollen die jetzt auch noch am liebsten modifizieren. Das heißt, was jetzt vielleicht ganz nett wäre, das wäre, also wir lassen alle Beeptöne normal, also der Beeptreiber soll einfach alle Beeptöne normal generieren können, aber immer nur dann, wenn ein Error-Beepton kommt, dann soll er die Beeptöne um, sagen wir mal, die Hälfte der Frequenz herabsetzen, also von 800 Hertz auf 400 Hertz. Und wir wollen also diese Error-Beeptöne nur noch mit einer Frequenz von 400 Hertz hören. So, dann muss ich jetzt diesen Treiber hier wieder entladen, was wie gesagt unsicher ist. Also man sollte normalerweise einen Neustart dazwischen legen, das ist einfach sicherer, dauert aber etwas länger, aber dazu habe ich keine Zeit. Deswegen mache ich das jetzt so und hoffe das Beste. Und das kann ich jetzt mal clearen. Und jetzt erstelle ich also den Treiber. Und da muss ich jetzt leider, die Möglichkeit offen gelassen werden soll, beliebig Dinge manipulieren oder droppen zu können, muss das nun leider in C gemacht werden. Aber so schlimm ist das jetzt nicht. Also das kann auch ein Novizen-C-Programmierer hinkriegen. Man muss hier einfach nur reinschreiben, was man machen möchte. Wir kriegen also unsere UCHAR-Data hier rein, also Unsigned-Char und die Länge des Payloads. Also ich hoffe, Sie können jetzt alle hier C++ programmieren, weil sonst ist es jetzt vielleicht nicht so. Okay, also was brauche ich jetzt als erstes? Ich brauche jetzt erstmal einen Pointer. Was nehme ich denn dann für einen Pointer? Ja genau, ich brauche einen Short-Pointer, denn wir haben ja gesehen, dass diese Werte, das waren 2-Byte-Values, das heißt, und die waren eben invers. Deswegen möchte ich die als 2-Byte-Values auch behandeln. Also mache ich mir jetzt einen unsigned short pointer und den nenne ich jetzt mal ganz hässlich P. So, und dann. Das ist es waren vielleicht auch Integer und da waren einfach nur die zwei Nullen davor, spielt aber keine Rolle, weil ich einfach, ich muss einfach nur diese Werte jetzt umändern und da die Werte eben diese zwei Byte-Grenze nicht überschritten haben, kann ich das auch als Short behandeln. Was ich jetzt natürlich, ich könnte jetzt natürlich eine verdammt hohe Frequenz eingeben und gucken, ob das dann diese zwei Byte-Grenze überschneidet und gucken, ob das dann ein Integer ist. Aber den habe ich jetzt schon geunloadet. Das heißt, ich mache das jetzt einfach mal als Short. Es könnte aber auch ein Integer sein. Okay, also wir wollen jetzt von dieser Message, also wenn diese Message hier die war ja am Anfang. Das heißt, wenn, ja, das muss ich jetzt mal umleiten. So. Und das casten wir jetzt einfach um in einen Unsigned-Short-Pointer. Und zwar diese Message hier. So. Ist jetzt nicht so schön, aber okay. Und jetzt möchte ich diese ersten zwei Bytes, die also einfach die Frequenz bezeichnen, die möchte ich jetzt umändern. Und zwar, ich hatte gesagt, in 400, also 400 Hertz. Und das soll eben nur dann passieren, wenn da tatsächlich auch eine Frequenz von 800 Hertz steht, wenn der erste Wert, also die Frequenz, wie wir herausgefunden haben, wenn die jetzt 800 ist, also die Frequenz. Was? Doppel ist gleich. Richtig, danke. Und das heißt also, wenn also tatsächlich die Frequenz 800 ist, dann soll er es in die Frequenz 400 umeditieren. Ja, das können wir jetzt mal so probieren, ob das jetzt so klappt. Sofern ich mich nicht verschrieben habe. Also wie man sieht, das ist kein Hexenwerk, sondern relativ normale C++-Language hier. Und bin ich jetzt noch im richtigen Jahr? Bin ich? Sehr schön. Dann machen wir das. Das habe ich jetzt schon eigentlich konfiguriert, das heißt, ich muss da eigentlich gar nichts machen, ich kann es einfach direkt erstellen. Sonst ändert sich ja nichts. So, das brauchen wir wohl nicht mehr. Und jetzt schauen wir mal, ob das klappt, also ob er jetzt tatsächlich die Beeptöne normal spielt, außer dem Error-Beepton, den wir jetzt so ein bisschen manipulieren. Das Ganze tue ich jetzt nochmal schnell umändern. Also Beep, ich würde es jetzt mal Edit nennen, um das von dem vorigen zu unterscheiden. Und den habe ich schon, okay. So, und dann probieren wir das jetzt mal aus. Und ich hoffe jetzt wie immer, dass es kein Blue Screen gibt. Als Treiber-Developer ist da einem immer etwas unwohl zumute. Der ist jetzt also am Laufen und jetzt kann ich also erstmal einen normalen Beepton generieren. Sagen wir mal 800 und das jetzt für 1000 Sekunden. Und dann kann man sich das jetzt mal merken, wie das klingt. Das hört sich also so an. Und das ist jetzt also anders. Da steht nämlich jetzt, das ist nicht der Beepton von vorhin, denn wir haben dies ja geändert. Und das ist in Wirklichkeit, also obwohl wir hier die 800 angegeben haben, sind das keine 800 Hertz. Das sind nämlich 400. Also ich mache es jetzt nochmal vor. So, und wenn ich jetzt hier 4 einsetze, das ist der eigentlich richtige Wert, dann klingt es genau gleich. Ja? Also das ist genau dasselbe. Und das liegt eben daran, dass hier die 800 Hertz jetzt als 400 Hertz abgespielt werden, weil in dem Code drin steht, dass wenn da eben die Frequenz 800 ist, dann soll sie halbiert werden. Die anderen Töne, die funktionieren also alle noch normal oder Frequenzen. Zum Beispiel, oder hier. Funktioniert alles noch einwandfrei, wird nicht geändert, es wird also selektiv nur das geändert, was wir auch wirklich wollen. Wir hätten jetzt auch noch, und da sieht man das jetzt eben, da, man kann also die Werte nachlesen. Ja, und man kann natürlich auch noch ganz andere Sachen hier reinschreiben. Zum Beispiel könnte man sagen, wenn die Frequenz 225 auftaucht, dann mach mir bitte eine Ausgabe auf meiner Konsole hier oder sonstiges. Starte ein Programm oder lösche irgendwelche Speicher oder was weiß ich, was man da eintragen könnte. Das mache ich jetzt aber alles nicht, denn ich möchte jetzt zu einem anderen Gerät übergehen. So, also so viel zum Beep-Treiber. Der ist halt insofern auch ganz schön, weil der nicht so viel I.O. macht und relativ gut kontrollierbar ist. Das andere, was ich jetzt zeigen möchte, ist der TCP-IP-Treiber. Der gehört genau zum umgekehrten Spektrum. Der hat also, ist eigentlich einer der kompliziertesten Treiber auf dem Windows-System. Und der hat also mehrere Geräte. Zum Beispiel TCP, zum Beispiel UDP und auch andere. So, jetzt nähern uns leider der Zeitgrenze. Also ich mache das jetzt trotzdem einfach für die, die jetzt noch bleiben wollen. Ansonsten wäre ich jetzt auch schon fertig. Ja, also wir wissen, der TCP-IP-Treiber ist derjenige, für den wir uns interessieren. Ich spare mir jetzt auch den Weg über den Device-Scanner und werde einfach nur jetzt den Sentinel ausschicken. Und ich sage einfach mal, dass wir uns jetzt für TCP interessieren. Wenn jemand sich jetzt mehr für UDP interessiert, soll er es dann einfach sagen. Ansonsten mache ich das jetzt für TCP. So. Schon wieder verschrieben. Da bin ich drin, okay. Okay, dann schaue ich jetzt mal, wie die TCP-Device funktioniert. Und, so kann ich das wohl nicht nennen. Ich nenne es jetzt einfach mal 1. So. Okay. So. Verdammt, das war natürlich der falsche Name, so ein Quatsch auch. TCP1.sys, so. Okay, aber diesmal habe ich es richtig geschrieben. Und da sehen wir auch schon das Ergebnis. Was wir jetzt also sehen ist, der implementiert alle Major Functions, wir haben also keine Idee. Und was wir jetzt des Weiteren sehen ist, der produziert eine ganze Menge I.O.-Spam. Ich meine, ich habe hier kein Internet und trotzdem kommuniziert dieses Gerät in großem Stil hier. Das heißt, diese Device-Control-Major-Function, die ist bestimmt irrelevant. Und deswegen gibt es jetzt eine weitere Funktion, mit der man die im Prinzip auch abschalten kann. Muss ich jetzt nochmal die Syntax anschauen und dann TCP, Default und jetzt sage ich Device-Control möchte ich nicht sehen. So, damit wir überhaupt was sehen. Wie gesagt, Treiber machen eine ganze Menge I.O. normalerweise und das ist eben das Problem an der Sache. Es ist eher so, dass sie zu viel I.O. produzieren als zu wenig. Dann kann ich das Ding jetzt wiederholen. Und das ist hier, wieso heißt es denn? Oh, ich habe das falsch angegeben. Dann muss ich jetzt leider nochmal anschauen. Ach so, ich bin ja auch im falschen, doch, passt schon. Okay, nochmal TCP und den nenne ich jetzt mal TCP2 Default und Device Control. So. Ja, so. Dann hole ich mir das Ding. Okay. Und dann lade ich das. So, man sieht jetzt also nichts mehr, weil die Device-Control-Major-Function einfach ausgeblendet wird. Und das ist auch gut so. Jetzt brauche ich nur noch irgendwie Internet. Das ist das Problem an der Sache. Sonst sieht man ja sowieso nichts, denn das ist ja der TCP-IP-Treiber. Also ich versuche es einfach mit DHCP. Ich hoffe, dass das klappt. Scheint gut zu funktionieren. Sehr schön. So, und da sieht man jetzt, der macht jetzt, da ist schon irgendwas, so Zeugs zu sehen, was uns jetzt auch nicht wirklich interessiert. Stattdessen schaue ich mir jetzt mal meine IP-Adresse an. Okay, das ist diese hier. Und jetzt, jetzt kann ich also, was kann ich denn machen? Ich kann jetzt einfach mal mein Hyperterminal öffnen. Das ist also, wie gesagt, so wie es Telnet, und da kann man eben gezielt verschiedene Bytes übertragen. Quarks. So. Anruf warten. Und jetzt kann ich mich selber, jetzt werde ich einfach mit mir selber telefonieren. Ich glaube, ich hatte den Port 80 angegeben. Das werde ich jetzt auch gleich, ja, habe ich. Okay, also, jetzt hat man wahrscheinlich gesehen, dass jetzt erstmal die Verbindung initiiert wurde, deswegen sehen wir jetzt, was man jetzt sieht, ist, also, ich sage nur jetzt für die Leute, die jetzt vielleicht eingeschüchtert sind, der TCP-IP-Treiber ist einfach einer der komplexesten, deswegen hat er ja auch die Minor-Function-Unterteilung, und man beobachtet jetzt also, welche mit Minor-Function 0xb, und dann, was sehen wir noch? Hier ist noch einer mit Minor C. Und dann ist da also vor allem sehr viel B. Und hier ist es eine mit 1. Dann gab es eine 3 und hier eine 2. Wissen alles erstmal nicht, was das bedeutet. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Wir nehmen an, dass, dass das vielleicht auch irgendwas mit Verbindung aufbauen zu tun hatte. Jetzt sende ich hier einfach mal ein H. Das wurde jetzt zu meiner anderen Konsole gesendet. Weil ich einfach mit mir selber telefoniere. Und jetzt müsste es also wieder einen neuen Request gegeben haben. Wobei ich jetzt vielleicht den, und das ist also Minor Function 7. Ich lösche jetzt einfach mal den Output und mache das Ganze jetzt nochmal. Also ich mache jetzt mal Hallo. So. Und immer wenn ich also was geschrieben habe, dann kam hier so eine Minor Function 7. Also ohne irgendwas über diesen Treiber zu wissen, kann man daraus jetzt ableiten, dass hier einfach Daten gesendet werden und dass die Minor Function 7 vermutlich dafür steht, Daten zu versenden. Wenn ich jetzt also hier ein Ausrufezeichen hinschreibe, dann sieht man also, wie Daten gesendet werden. Wir wissen also, wenn wir tatsächlich die Daten mitschneiden wollen, die jetzt ans Internet gesendet werden wollen, gesendet werden sollen und vielleicht auch modifiziert werden sollen, dann müssten wir das bei der Minor Function 7 machen. Dementsprechend generieren wir jetzt auch den Treiber. Der soll also jetzt vor allem auf die Minor Function 7 achten. Ich habe jetzt gerade disconnected und da sieht man jetzt eben die Minor Function 6 und 2 und tatsächlich sind die auch, also sind es genau die, die disconnecten und dann den Socket abbauen. Und dann gibt es noch, die Minor Function B ist übrigens ein Event-Händler, aber das ist alles nicht so relevant. Also das meiste, das kann man sich also einfach mit gesundem Menschenverstand selber erarbeiten. Okay, also jetzt generiere ich den Capture-Treiber. Wir haben, jetzt haben wir gar nicht gesehen, was das für eine I.O.-Form war, das stand nämlich auch dran, aber ich sage es einfach mal, das ist Direct I.O., denn das ist ja auch ein typischer Gerätetreiber und der macht natürlich dann auch Direct I.O., wie das die meisten so machen, und ich weiß es halt auch einfach, aber das hätte man jetzt vorhin noch sehen können, dass das so ist. Okay, jetzt muss ich mir wieder die Syntax anschauen, weil es doch einigermaßen viele Parameter sind, und dann schreibe ich hier TCP rein, dann weiß ich, es ist die Major Function, das war Internal Control, für die, die jetzt das nicht gesehen haben, verdammt, TCP, die Internal, ich kann es auch einfach hier oben kopieren, das ist eins von meinen Standardbeispielen. So, und dann kann man hier entweder TDI Send eintippen oder 7. Das würde beides von meinem Capture-Treiber verstanden werden. Ich mache jetzt eine etwas größere Buffergröße, weil in so einem GET-Request ja doch relativ viele Daten stehen, und sage, dass es in ASCII gebindet werden soll. So, Das wäre es dann. Ach ja, und dann, damit ich die Sache jetzt verkürzen kann, möchte ich jetzt noch, ich werde jetzt den Netzwerk-Traffic mitschneiden, und wenn ich jetzt mich zu Google connecte und in der Suche dann Pilze eingebe, dann möchte ich das in Apfel geändert haben. Das ist jetzt vielleicht nicht die originellste Sache, aber das soll einfach nur demonstrieren, dass es hier so funktioniert. Und das habe ich jetzt schon vorausgetippt, praktischerweise. Nochmal zur Erklärung, also hier habe ich meinen U-Charpointer, Anzeigen-Charpointer, auf den, den verwende ich halt einfach. Und ich suche also in dem Original-Payload nach dem Wort Pilze. Und wenn irgendwo in diesem Send-Payload das Wort Pilze auftaucht, dann werden sie in Apfel umgeändert. So einfach und so gut. Das heißt, ich habe das jetzt aktiviert, jetzt kann ich das einfach generieren. Und das heißt, der schneidet jetzt also nicht nur den Traffic mit, sondern wenn irgendwo das Stichwort Pilze auftaucht, wird es in Apfel geändert. Und darauf sollte man sich dann natürlich auch dementsprechend gefasst machen. So, okay, und das nennen wir jetzt mal Apfel. Und das kann ich jetzt wohl wegmachen. Nein, das auch nicht. Und das ist auch geklärt. Okay, dann kann ich das jetzt machen. Und wie hatte ich das Ding jetzt nochmal schlauerweise genannt? Ich hatte es Apfel genannt. So, dann gehe ich jetzt mal ins Internet. Das mache ich jetzt mal mit diesem tollen Internet Explorer. Das ist allerdings nicht mein Lieblingsbrowser. Okay, man muss jetzt allerdings erwarten. Oh, ja doch, ich kriege Internet. Super. Okay, was man jetzt erwarten muss, ist, dass da also eine ganze Menge an Daten reinfließt. Das kann man jetzt also alles hier lesen. Und wie gesagt, wenn da jetzt irgendwo Pilze auftauchen, dann werden sie in Apfel umgeändert. Also hier steht also der Get-Request, und da werden jetzt also Bilder und irgendwelcher Krempel, wird da alles angefordert, damit wir das schön auf dem Browser dargestellt bekommen. Jetzt gehe ich auf die Bildersuche und dann gebe ich jetzt einfach mal Schuhe ein, um zu demonstrieren, dass das also funktioniert. So sehen also die Schuhe aus. Und wenn ich jetzt aber stattdessen die Pilze sehen möchte, ja, dann bekomme ich Äpfel angezeigt. Ja, so kann es gehen, wenn man hier Pilze sehen möchte. Ja, also das hat wunderbar geklappt. Also man sieht, man kann da beliebig irgendwas reinschreiben, und das hat dann auch dementsprechend Aktionen. Ja, damit wäre ich eigentlich am Ende meines Vortrags, und ich kehre auch nicht zu meinen PowerPoint-Folien zurück. Insofern war's das. Also was ganz, ganz schlecht ist, das ist, wenn der Treiber gerade irgendwelche tollen IO-Requests verarbeiten muss in großer Menge, und zack, man befördert dann den Treiber ins Jenseits, also unloadet den Treiber, dann wird das ziemlich sicher ein Blue Screen verursachen. Also das kann ich demonstrieren. Ich verwende immer eigentlich das aktuelle Treiber-Framework, also jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht genau, was auf diesem, das ist jetzt ein älterer Computer, da kann ich jetzt mal nachgucken, welches das ist. Es ist halt immer das aktuelle, und ich vermute, in dem Fall ist es 7600. Das wäre für Windows 7, für Windows Vista, ja, Vista, Windows 7, also auch für 64-Bit, für 32-Bit, für Windows 2008, für Windows 2003. Damit kann man Treiber kompilieren. Und ich kann also mit, wie gesagt, das ist ein älterer Laptop und man kann genauso gut für ein anderes Betriebssystem kompilieren. Also wenn ich jetzt denselben Treiber für Windows 7 haben will, das geht ganz genau so. Also funktioniert auch einwandfrei. Ja. Noch Fragen? Ja, genau. Also darüber bin ich noch am Nachdenken. Das Problem ist, wenn ich das aus den Händen gebe, dann könnten die Leute natürlich ohne Mühe jetzt Hunderte oder Hundertscharen von Keyloggern und solchen Zeugs generieren. Und das möchte ich jetzt auch nicht. Was daher meine Zwischenlösung ist, ist, dass ich einfach Interface online stelle, sodass man dann einfach dort im Online-Interface angeben kann, was man haben möchte. Da kann man also angeben, zum Beispiel Serial, das wäre dann die serielle Schnittstelle. Dann kann man sagen Buffer Size, 2000 Bytes zum Beispiel. Und all diese Werte, die kann man dann halt eingeben und fertig generiert wird dann der Treiber. Und gleiches für den Sentinel. Und für die Treiber, also die mir sozusagen nicht gefallen, also die Keyboard-Treiber, die würde ich dann einfach verbieten. So dass niemand da irgendwie so Keylogger generieren kann. Und dann würde ich auch zum Beispiel so ein kleines Codefenster generieren und da kann man eben optional so Code eintragen, wie wir das gerade eben gesehen haben, wo dann eben tatsächlich dann auch die Daten geändert werden können. Da kann man dann auch Beliebiges reinschreiben und das wird dann auch sicher funktionieren. Die Frage ist nur, inwiefern ich das dann kontrollieren kann, dass da niemand irgendwas Böses reinschreibt. Aber das hängt ja auch maßgeblich vom Gerät an. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt die serielle Schnittstelle, dass man damit so viel Mist anstellen kann. Aber ich meine, da kann im Prinzip jeder kommen und irgendeinen beliebigen Treibernamen eingeben und ich muss dieses Gerät ja noch nicht mal kennen. Dann trotzdem wird dann ein funktionsfähiger Capture-Treiber generiert für dieses Gerät, das ich noch nie gesehen habe, weil ja, wenn jemand zum Beispiel an seinem Laptop eine tolle neue Schnittstelle hat, die wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht kennen, die vielleicht in 2 Jahren rauskommt, dann wird er trotzdem in der Lage sein, dort die richtigen Werte einzugeben und sich den Capture-Treiber zu generieren. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, womit ich so ganz besonders kritische Geräte eben verbieten könnte. Also der Keylogger zum Beispiel, das gefällt mir gar nicht. Aber alles andere von mir aus.
Ich habe für den Keyboard-Treiber die Anwendung, dass Windows das Laden alternative Tastatur-Layouts wirklich sagenhaft schlecht unterstützt. Ich habe Softwarelösungen gesehen, die einfach ein unglaublich großes, muss ich mal das Fenster einblenden, Tastatur ja abfahren und umsetzen. Und das zeigt sich in verschiedenen Windows-Versionen als läuft sehr instabil. Also eigentlich muss ich wirklich auf Treiber hin reingehen.
Ja, also sowas habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht. Bei meiner Schwester ist eines Tages mal, da war die L-Taste kaputt und dann habe ich gesagt, ja gut, also wenn du jetzt noch für begrenzte Zeit dieses Ding weiterverwenden willst, dann könntest du einfach eine andere Taste opfern und immer wenn du auf die drückst, wird ein L produziert. Und dann habe ich also dazu den Treiber geschrieben, im Prinzip basierend auf diesem Ding hier. Also genauso wie wir gerade, also den eigentlichen Treiber, den kann man nicht ändern, der ist ja hard gecoded, das ist ein Binärtreiber und der ist ja auch, den sollte man gar nicht ändern, weil der ist ja signiert und solange der von Microsoft signiert ist, weiß man, dass der also nicht subvertiert wurde. In dem Moment, wo die Signierung nicht mehr stimmt, da müsste man eigentlich befürchten, dass der irgendwie unterwandert wurde und durch einen anderen Treiber ersetzt wurde. Also das ist ja auch ein Sicherheitsfeature. Also besser ist es, wenn man den bestehenden Treiber einfach so lässt, wie er ist und einfach nur die Aufträge, die an ihn gesendet werden, einfach vorher noch ein bisschen abändert, wie sie einem gefallen. Oder auch rückwärts. Also ich meine, das Ganze geht ja auch rückwärts. Wenn der Benutzer auf die Tastatur auf eine Taste drückt, dann kriegt er im Prinzip der Keyboard-Treiber den Interrupt und muss ja irgendwann mal diesen Key an den Explorer oder was auch immer, Notepad zurückliefern. Und man kann also genauso gut auch diesen zurückkommenden Wert ändern. Das habe ich allerdings jetzt nicht erklärt, weil es doch nochmal etwas komplizierter ist. Aber genau das ist eben auch möglich. Sonst noch Fragen, Wünsche oder Feedback, was ich noch besser machen könnte, außer das mit der GUI und einem komfortableren Handling? Ja? Was?
Durch die Signierung des Treibers von Ihnen wird das dann sehr wahrscheinlich nicht kommerziell. Und durch die Einschränkung auf die Komplettfunktionalität.
Also ich habe, glaube ich, die Frage. Die Frage nicht ganz verstanden. Also ja, wovon ich eben definitiv abrate, ist, den Originaltreiber zu ändern, weil der eine Signierung hat, die valide ist. Die Treiber, die hier generiert werden, die sind nicht signiert. Deswegen hat man auch Probleme auf 64-Bit. Also die würden eigentlich einwandfrei auf ein 64-Bit-System laufen. Aber das Problem ist, ich kann sie nicht signieren. Ich habe ja kein valides Zertifikat. Aber ich könnte dem natürlich Abhilfe schaffen, indem ich mir einfach ein entsprechendes Zertifikat kaufe und dann diese Treiber signiere. Dann wären auch meine Treiber signiert und die Originaltreiber wären signiert und dann wäre also alles in bester Ordnung. Dann könnte man das im Prinzip, also so würde man das machen, wenn man das kommerzialisieren wollte. Aber solange, also da ich es momentan noch nicht kommerzialisiere, reicht mir das auch unsigniert. Meinen eigenen Treibern vertraue ich ja. Und das Gute an dem ist ja, dass das alles hier aus Source Code erstellt wird. Also das ist kein Binär, sondern im Prinzip das, was ich jetzt direkt vor mir liegen habe, das ist reiner Source Code und der wird immer nach meinen Wünschen umgestaltet oder nach den Wünschen des Benutzers. Das einzige Problem ist, wie gesagt, dass ich befürchte, dass ich den Source Code gar nicht so aus den Händen geben kann, wenn ich nicht eine Lösung für dieses ethische Problem finde, das Keylogger-Erstellung heißt oder Internet-Traffic, also so DNS-Hijacking, Rootkit zum Beispiel, ist damit auch sehr, sehr einfach zu bewerkstelligen. Ja? Genau. Ah ja, also er hat gefragt, ob, ja genau, also er hat gemeint, dass, wenn man zum Beispiel an solche abstrakten Geräte wie beim Filesystem die Daten manipulieren würde, dann wäre das ja gefährlich und das ist auch durchaus richtig. Also wenn man da jetzt böse Daten eingibt, also natürlich diese Kernel-Treiber, die haben in der Regel gute Fehlerroutinen, aber so gut sind die auch wieder nicht. Und es gibt bestimmt die Möglichkeit, dem invalide Daten zu schicken, sodass dann der Kernel-Treiber entweder komplett missbaut und das System sofort abstürzt, was der weniger schädliche Part wäre, oder dass der Treiber die Daten als valide anerkennt. Und das wäre tatsächlich der schlimmere Teil, weil dann invalide Daten irgendwie zum Beispiel beim Filesystemtreiber auf die Festplatte geschrieben werden. Und das wäre natürlich der schlimmere Fall, weil das wären dann permanente Änderungen. Oder dass irgendein Gerätetreiber irgendwelche Auftragsdaten als valide anerkennt und die dann an das Gerät weiterschickt und das Gerät geht dann kaputt. Das wäre natürlich möglich. Aber ich meine, solange wir da jetzt nicht unbedingt Uranzentrifugen dranhängt, kann jetzt auch nicht so viel kaputt gehen. Also was es zum Beispiel auch noch an interessanten abstrakten Geräten gibt, das ist halt zum Beispiel die Namepipe, weil da alles Mögliche durchfließt. Und das ist auch total interessant zu sehen, was in dieser Namepipe durchfließt. Und da kann man zum Beispiel auch erkennen, ob man auf einer virtuellen Maschine ist oder nicht, weil häufig die Malware-Analysten sich an diese virtuelle Maschine dranhängen und dann zum Beispiel über einen Kernel-Debugger oder andere Sachen dann die virtuelle Maschine steuern und das passiert dann, also zum Beispiel beim Kernel-Debugger über eine Namepipe, aber auch bei vielen anderen, also bei Virtualisierungssoftware und das sieht man dann natürlich. Also diese Pipe hat ja einen Namen und das, wenn da also irgendwelche Daten verschoben werden durch diese NamePipe, dann kriegt ja der NamePipe-Treiber eine Menge IO-Requests und da steht das alles drin. Und das heißt, man kann dann sehen, dass da eine Pipe offen ist, die dann womöglich bestimmte Namen trägt, aus denen man rückschließen kann, dass es sich um eine virtuelle Maschine handelt etc. Und es gibt sehr viele interessante Geräte und es besteht auch sogar die Möglichkeit, indem man solche IO-Daten ändert, könnte man sogar eventuell aus dem Gastsystem ausbrechen und auf das Hostsystem kommen. Denn letztendlich landen ja diese Daten unter Umständen auf der Hostmaschine. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die NamePipe denkt, dann vielleicht schon. Oder wenn man Netzwerk-Sharing mit der virtuellen Maschine macht. Oder wenn man andere Formen von Sharing mit der virtuellen Maschine macht. Irgendwo kriegt ja irgendein Treiber in diesem virtuellen System irgendwelche tollen IO-Daten. In diesen stehen also Werte drin. Und da werden... Ich meine, zur virtuellen Maschine ist es, glaube ich, weniger kritisch, aber wenn irgendwelche Daten also die virtuelle Maschine verlassen sollen, wie zum Beispiel beim File-Sharing, dann gibt es eben einen Zeitpunkt, wo man diese Daten modifizieren kann und das Hostsystem dann modifizierte Daten bekommt und damit könnte man unter Umständen dem Hostsystem Schaden zufügen. Ja, soweit, so gut. Weitere Anmerkungen, ja?
Das heißt, dass der Treiber von Ihnen sich dann quasi als letzte Instanz von der Übergabe der Parameter dahinter hijackt?
Er macht, ja, genau.
Und die Daten liest bzw. ändert.
Genau, völlig richtig. Also, was ich bisher immer gezeigt habe, war, wie der Treiber die Daten abfängt, bevor sie an den Treiber kommen. Jetzt habe ich aber auch noch eine weitere Funktionalität, also das ist sozusagen der Postfilter. Das ist dann, wenn der Treiber die Daten verarbeitet hat und sozusagen die Ergebnisse zurücksendet, das ist sozusagen nachdem der IO-Auftrag erledigt wurde, da möchte man vielleicht auch diese Daten lesen können. Also zum Beispiel, das wäre ganz typisch bei einem Keylogger der Fall. Da hat dieser Keyboard-Treiber die Daten verarbeitet, hat also den Key jetzt abgelesen und den gibt es dann zurück an den User Space. Und da ist dann auch wieder der Zeitpunkt, wo man eben nach Erledigung des IO-Auftrages die Daten abfischen kann. Aber darauf bin ich jetzt nicht eingegangen, weil da die Sachen noch komplizierter werden. Denn die Erledigung eines IO-Auftrags kann sowohl asynchron geschehen wie auch synchron. Und man muss wissen, auf welche Weise der Treiber das tut. Dazu hat man dann wieder den Sentinel. Mit dem Sentinel kann man Abschätzung treffen, ob das jetzt eher synchron oder asynchron gemacht wird. Außerdem ist es ja eine 50% Chance. Das heißt, wenn man einmal das Falsche eingegeben hat, dann wird man ein Blue Screen haben und weiß, dass es, was es dann tatsächlich ist und wird es beim nächsten Mal richtig machen. Aber ja, also man kann sowohl das vorher machen, bevor der, also sozusagen die Auftragsdaten ändern, das ist das, was ich gezeigt habe, oder eben den fertigen Auftrag mit Resultat ändern. Das ist das, was ich jetzt noch nicht gezeigt habe, weil es etwas komplizierter ist und mir die Zeit dazu gefehlt hat. Sonst noch Anmerkungen oder Feedback? Gut, dann beende ich mal mein System hier.